SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Ein neuer Murakami ist diese Woche erschienen. Und ein neuer Bodo Kirchhoff. Ganz zu schweigen von dem erst jetzt ins Deutsche übersetzten Debüt von Tseruya Shalev. Wir besprechen sie alle. Also eine Sendung prallvoll mit tollen Büchern, gerade aus der Druckerei gekommen, fast noch warm. Überall werden sie jetzt diskutiert, natürlich auch bei uns auf SWR 2. Außerdem läuten wir das Caspar-David-Friedrich-Jahr ein. 2024 wird der 250. Geburtstag des großen Landschaftsmalers gefeiert. Mit umfangreichen Ausstellungen und natürlich auch neuen Büchern. Wir stellen einige davon vor. Doch zuerst Bodo Kirchhoff, gleich nach der Musik, die heute der Münchner Gitarrist Walter Abt macht. Zusammen mit seinem Ensemble. Das Album heißt Argentine Tango and Klezmer. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt. So heißt der neue Roman von Bodo Kirchhoff. Aufgewachsen in Kirchzarten und am Bodensee, heute ein Frankfurter. Die Sommer aber verbringt er am Gardasee, wo auch sein neuer Roman spielt. Ein Roman von knapp 400 Seiten. Gute Romanstärke. In Vorbereitung auf diese Sendung las ich nochmal einige Interviews mit Bodo Kirchhoff. Er gibt großartig kantige, präzise Interviews. Und da sagte er in einem, Zitat, manche Sätze in einem Buch werden nur deshalb wahr, weil sie einen Vorlauf von weit über 100 Seiten haben. Wenn sie diese Sätze zu einer Sentenz isolierten, verlöre sich ihre Wahrheit. Deshalb schreibe ich ja Romane und keine Kurzmitteilungen. Zitat Ende. Was ein kluger Gedanke ist, dass jede Wahrheit auch etwas mit Herleitung und Ausführlichkeit zu tun hat. Was so wichtig ist, gerade in Zeiten von aufgeregten Posts. Soweit also Kirchhoff im Interview und jetzt folgt Kirchhoff in seinem neuen Roman. Christoph Schröder stellt ihn vor.
Es ist eine Szene wie aus einem Gangsterfilm, mit der Bodo Kirchhoff seinen neuen Roman eröffnet. Auf der Zufahrt zu seinem Grundstück, hoch über einem See, hört ein Mann am Abend das Geräusch durchdrehender Reifen. Er tritt nach draußen, seine Hündin schlägt an. Auf der engen Straße steckt ein Wohnmobil fest und kommt nicht mehr vom Fleck, und der Mann empfängt die junge Fahrerin mit einem Revolver in der Hand. Louis Arthur Schongauer heißt er, und sein Instinkt für spektakuläre Auftritte kommt nicht von ungefähr. Jahrzehntelang war Schongauer in Hollywood fest gebucht auf das, was er selbst Supporting German Characters nennt, Nebenrollen in großen Filmproduktionen, in denen Schongauer den deutschen Bösewicht, bevorzugt den Nazi, in historischen Filmen gab. Nun hat Schongauer sich zurückgezogen in sein Haus über dem See, der nur der Gardasee sein kann, gemeinsam mit Ascha, seiner Hündin, und mit besagter Waffe, die in Schongauers amerikanischer Vergangenheit bei einem dramatischen Ereignis eine Rolle gespielt hat. Der Roman erzählt davon, wie diese selbstgewählte Einsamkeit, die nicht frei von Pathos ist, nach und nach zerbröselt. Der Roman, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, spielt an wenigen Tagen im Sommer, rund um den 15. August, Schongauers 75. Geburtstag und zugleich der Tag des Ferragosto, der einer der wichtigsten Feiertage in Italien ist. Die mit ihrem fahrunfähigen Campingbus vor seiner Einfahrt gestrandete Reisebloggerin Frieda scheucht Schongauer auf. Zudem gewinnt sie zu seinem Unmut schnell das Vertrauen der Hündin Ascha, die nach dem Tod von Schongauers Ehefrau Magda zu seinem emotionalen Bezugspunkt geworden ist.
Sein Leid war manchmal das einzig Reale, bis die Hündin nach Magdas Tod zur Welt für ihn wurde, weil er die Welt für sie war.
Ascha ist Gefäß der Trauer und in ihrer grundsätzlichen Scheu vor Menschen auch ein Spiegel ihres Besitzers. Sein eigener Alterungsprozess wird Schongauer täglich vor Augen geführt. Den ersten Stent am Herzen hat man ihm bereits gesetzt. Seine Beine sind knochig, seine Fußnägel zu lang. Die Art und Weise, wie Kirchhoff den Blick auf den Körper seines Protagonisten richtet, ist kalkuliert unbarmherzig. Die Schilderung seiner Schrullen mit Ironie abgefedert. Das misanthropische Existenzgefüge Schongauers kommt durch die Ankunft eines weiteren Gastes ins Wanken. Die Journalistin Almut Stein reist an, um ein Porträt über ihn, den gealterten Hollywood-Nebendarsteller, zu schreiben. Zwischen Almut, rund 25 Jahre jünger als er, und Schongauer entspinnt sich etwas. Nichts Greifbares, nichts Ausgeführtes, schon gar nichts Schlüpfriges, aber etwas, das Schongauer Angst macht.
Sie trinkt einen Schluck und bedeutet ihm nur durch ein kurzes Fingerheben, dass die Temperatur stimmt, alles Übrige aber, das glaubt er ihr anzusehen, nicht stimmt. Und auf einmal glaubt er auch zu wissen, was es ihm schwer macht, einfach nur ihre Fragen zu beantworten, dass er sie verheerend gern ansieht.
Mit dem Roman »Die Liebe in groben Zügen« trat Bodo Kirchhoff 2012 in die Spätphase seines Werks ein. Er schreibt Bücher über gereifte Beziehungen, über unterdrückte Sehnsüchte, über versteckte Türen, die sich unvermittelt öffnen und lange Verstecktes freilegen. Mit dem neuen Roman erweitert Kirchhoff dieses Themenspektrum und das auf formal raffinierte Weise. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, ist eine Passionsgeschichte, ein Roman in sorgsam komponierten und ausgestatteten Bildern und in sich abgeschlossenen Aufzügen. An der Oberfläche geschieht wenig, ein Ausflug auf dem See, ein Abendessen, ein Telefonat. Doch stets liegt unter den Szenen eine untergründige Anspannung, ist ein Umkippen des Augenblicks vorstellbar, sei es ins Tragische, sei es ins Peinliche. Fast unmerklich zieht das Tempo auf den letzten 100 Seiten an und die Geschichte nimmt eine neue Wendung. Oft wird Bodo Kirchhoff vorgeworfen, er balanciere am Rand des Kitsches entlang. Passagen, die diesen Verdacht belegen, ließen sich auch in diesem Buch finden, wie auch der Blick auf Frauen nicht immer auf dem aktuellen Stand des feministischen Diskurses ist. Andererseits aber bleibt Kirchhoff dezent und schreibt schöne, elegante Sätze, durchrhythmisiert bis ins Detail, Sätze, die Klang haben und Temperatur. So kann das tatsächlich nur er. Nicht zuletzt ist, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, auch eine Reflexion über die Ambivalenz des Alterns, über die Sehnsucht nach einem noch einmal erfüllten Leben und die Angst davor, den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht zu werden.
Er zieht sich aus, abgewandt vom Spiegel über dem Waschbecken, seinem Anblick. Dann tritt er unter die Dusche und wieder ist da der Wunsch, in der Zeit ein Stück weiter zu sein. Schon an das zurückdenken zu können, was ihn in dieser Nacht in ein Glück stürzen könnte, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Er lässt kaltes Wasser über sich laufen, minutenlang, als könnte es ihn so auflösen wie den Schweiß auf seiner Haut und im Abfluss verschwinden lassen.
Man könnte dazu neigen, diesen Roman zu unterschätzen. Untergründig inszeniert Kirchhoff seine Hauptfigur als einen Mann mit durchaus zweifelhaftem Charakter. Doch das Ambiente und die eleganten Satzbögen tauchen Schongauers Abgründe in ein mildes, melancholisches Licht. Ein Alterswerk mit Falltüren.
Eine Geschichte vom Gardasee, wo Bodo Kirchhoff schon seit langem die Sommer verbringt und auch Schreibseminare gibt, zusammen mit seiner Frau Ulrike Bauer. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, heißt sein neuer Roman. Erschienen ist er bei DTV und besprochen hat ihn hier Christoph Schröder. Bodo Kirchhoff ist übrigens 75 Jahre alt. Genauso alt wie Haruki Murakami, der aber immer noch gerne von Teenagern erzählt. Mit ihm geht es gleich weiter. Ein neuer Murakami ist erschienen, pünktlich zum 75. Geburtstag des Autors. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt der neue Roman. Ein schön rätselhafter Titel, der auf einer Kurzgeschichte basiert, die Haruki Murakami schon früh publizierte und dann in seinem Roman Hardboiled Wonderland nochmal aufgriff. Das war in den 80ern. Zufrieden aber war er immer noch nicht und so hat er noch einiges hinzuerfunden und daraus jetzt einen ganz eigenen 640-Seiten-Roman gemacht. Der erzählt von einer Jugendliebe, Boy Meets Girl, doch das Mädchen verschwindet irgendwann aus der Realität in eine ummauerte Stadt. Dorthin folgt ihr der Freund und findet sie in einer Bibliothek für alte Träume. Diese Träume sind eiförmig und stehen so in den Regalen, eigenartig. Ich spreche gleich mit der Literaturkritikerin Iris Radisch über den Roman. Doch zuerst liest David Nathan daraus und erzählt uns, was man dort macht mit diesen alten Träumen.
Behutsam wischst du mit einem großen hellen Tuch den weißen Staub von dem alten Traum und legst ihn mir auf den Schreibtisch. Ich setze meine grüne Brille auf und umschließe ihn mit beiden Händen. Nach etwa 5 Minuten erwacht der alte Traum allmählich aus seinem tiefen Schlaf und seine Oberfläche beginnt schwach zu leuchten. Eine angenehme, natürliche Wärme überträgt sich auf meine Handflächen. Und der Traum spult sich ab. Erst bedächtig, dann mit zunehmendem Eifer, als würde ich die Fäden eines Kokons abwickeln. Die Träume wollen sich mitteilen, sie müssen geduldig im Regal darauf gewartet haben, aus ihrer Schale zu schlüpfen und sich zu entfalten. Aber ihre Stimmchen sind zu fein, als dass man sie deutlich hören könnte, und die Bilder, die sie projizieren, haben nicht genügend Substanz, sie verblassen sogleich, fallen in sich zusammen und verschwinden. Oder vielleicht liegt es gar nicht an ihnen, sondern eher daran, dass meine neuen Augen noch nicht richtig funktionieren oder dass meine Fähigkeit als Traumleser nicht ausreicht. Irgendwann ist es Zeit, die Bibliothek zu schließen. Es gibt nirgends eine Uhr, aber du weißt natürlich, wann es soweit ist. Wie geht es? Kommst du gut voran? Es wird langsam besser, antworte ich, aber nach einem Traum bin ich schon todmüde. Vielleicht mache ich etwas falsch. Keine Sorge. Du bewegst den Schieber und schließt die Lüftung des Ofens. Nachdem du die Lampen gelöscht hast, setzt du dich mir gegenüber an den Tisch und blickst mir ins Gesicht. Es macht mich nervös, wenn du mich so direkt ansiehst. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Wir haben hier Zeit im Überfluss.
Genau, denn die Uhren in dieser Stadt haben keine Zeiger. David Nathan hat die Stadt und ihre ungewisse Mauer komplett eingelesen. Fast ein bisschen zu mächtig und sonor finde ich seine Stimme für diesen traumverschobenen Text. Aber wer Hörbücher mag, der findet die MP3-CD im Verlag Hörbuch Hamburg. Jetzt aber reden wir endlich über den Roman. Zugeschaltet ist die Literaturkritikerin Iris Radisch. Guten Tag, Frau Radisch.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, da gibt es die Realität, den Schulalltag in Tokio, Küssen auf der Parkbank und dann plötzlich der Absturz oder auch der Rückzug des Mädchens in eine tiefer gelegte Welt, eine dick ummauerte Stadt mit einem strengen Torwächter auch noch. Das klingt sofort nach Freud. Ich dachte, Freud für Anfänger. Wie sind Sie denn in den Roman reingekommen?
Naja, zunächst mal habe ich mich eigentlich sofort in der mir sehr bekannten Murakami-Welt wiedergefunden. Es sind einfach Motive, die er immer wieder neu variiert hat. Sie haben es ja schon angesprochen, die unglückliche Teenie-Liebe, die größte überhaupt war, also immer die Suche nach der hundertprozentigen Liebe, die dann abhanden kommt. Dann sofort wieder das Anspielen auf eine Parallelwelt. Das kennt man aus vielen Romanen, vor allen Dingen 1Q84, da war das ja das Hauptthema, dass man aus unserer Welt, da war es eine Treppe auf der Autobahn, die man nur hochklettern musste und schon war man in einer irgendwie spirituellen oder einer spirituell aufgeladenen Parallelwelt in einem anderen Universum. Das alles kennt man. Deswegen bin ich einerseits ganz leicht in das Buch reingekommen, weil ich dachte, hallo, da sind wir wieder, lieber alter Murakami. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass also gerade am Anfang sich bei mir eine gewisse Müdigkeit eingestellt hat, weil es sind natürlich Platten, die man dann schon sehr oft gehört hat, auch wenn man sie sehr liebt. Und der Murakami-Ton ist immer wieder magisch. Vielleicht können wir darauf später noch eingehen. Der hat ja was einen sofort in den Bann zieht. Aber die Motive schienen mir zunächst ein bisschen allzu bekannt.
Ja, immer wieder dieselbe Platte, auch dieselbe Jazzplatte. Auch Jazz wird hier viel gespielt, wie in vielen anderen Romanen auch. Mich hat die Architektur dieser ummauerten Stadt und auch die Einrichtung dieser Traumbibliothek dann aber doch total gekriegt, muss ich sagen. Auch, dass die Mauer ihre Position verändern konnte, also so perfekt abgebildetes Seelenleben im Grunde. Kann man denn diese abgedimmte und auch freudlose Stadt als eine Depression des Mädchens lesen oder ist das eigentlich zu psychologisch gedacht und nicht poetisch genug?
Nein, ich denke, um eine Depression handelt es sich, glaube ich, nicht, weil sie sagt ja was ganz Wahnsinniges. Sie sagt, wenn du mein wahres Ich kennenlernen willst, dann musst du in diese ummauerte Stadt und dann ist sie auch weg und er wartet lange auf sie und wie er dann selbst in diese ummauerte Stadt kommt, das finde ich an dem Roman in der Tat etwas subtiler als in den anderen, das weiß man nicht richtig. Also das scheint etwas zu sein. Er sagt einmal auch, es ist eine fiktive Stadt, es ist eine Stadt, ja, eine Traumstadt, wo man sich in sich selbst vertieft. Dann flieht er ja auch einmal aus der Stadt wieder und da ist es ja auch so, dass er, obwohl diese Mauer eigentlich so ganz kafkaesk nicht zu überschreiten ist, einerseits, und dann muss er sich nur trauen, durch diese Mauer durchzugehen und dann wird sie wie im Traum, ist sie dann durchlässig und man kann auch ganz einfach wieder raus, obwohl der Torwächter eigentlich wie so ein Cerberus über das Totenreich da wacht. Also das ist alles ein bisschen feiner gestaltet. Insofern stimmt es interessant. Die Bibliothek gibt es auf beiden Seiten der Welt. Es gibt diese Traumbibliothek, von der wir jetzt eben in der Lesung auch schon erfahren haben. Da sitzt er eben einerseits in dieser ummauerten Stadt und liest alte Träume. Ich stelle mir das so vor wie so eine Internationale des Unbewussten, die da irgendwie angesammelt ist in dieser Jenseitswelt und er ist derjenige, der diesen Träumen sozusagen aus dem Ei helfen muss. Die sind ja eingeschlossen in ein Ei und er hilft ihnen aus dem Ei, damit sie freigesetzt werden, damit diese Träume des Unbewussten irgendwie in die Welt können. Und es gibt die Bibliothek aber auch in dem sogenannten wirklichen Leben, in dem er ja auch lebt. Und da ist er dann nach einer kleinen Odyssee, die ihn über Tokio führt, in einer kleinen Provinzstadt, in einer Leihbibliothek, Bibliotheksdirektor. Und da auch wieder Herr über die Bücher. Also die Buchwelt spielt für Murakami eine große Rolle. Seine Eltern waren beide Literaturwissenschaftler. Sein Vater war auch buddhistischer Priester, aber er hat unglaublich viel gelesen und eben auch sehr viel europäische Literatur. Romantik, Kafka natürlich, aber eben auch Novalis, das spürt man alles. Also er arbeitet ja mit diesen Versatzstücken vor allen Dingen der deutschen Romantik. Und das spielt immer wieder eine ganz große Rolle. Also es sind auch immer wieder Bücher über Bücher, die Murakami schreibt.
Ja, das stimmt. Ich dachte auch, er versucht eine Reromantisierung der Welt, also und nutzt dafür absolut, auch eben europäische Versatzstücke, sage ich jetzt mal. In der Stadtbücherei, in der der Erzähler dann später in der realen Welt, wenn es denn sowas überhaupt gibt, arbeitet, in dieser Stadtbücherei in der Präfektur Fukushima, das hat aber nichts mit dem AKW zu tun, in dieser Stadtbücherei schaut manchmal auch der verstorbene Stifter der Bücherei vorbei als Geist, das finden da alle ganz normal. Und man nutzt da auch keine Computer, also dezidiert nicht. Es ist eine vielleicht nicht völlig, aber doch weitgehend analoge Welt. Merkt man daran, dass Murakami älter geworden ist? Oder ist das vielleicht auch gerade die Voraussetzung für eine, naja, innere Versenkung, die dieser Roman ja ist und will, also dass der ganze Daddelkram mal weggelassen wird?
Ja, ich denke, das Zweite ist stärker, wobei wahrscheinlich beide Motive eine gewisse Rolle spielen. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit seinen Helden zu tun. Das sind ja in allen Romanen und auch hier wieder, ich würde mal sagen, soziophobe Einzelgänger. Ja, also das sind Leser, das sind Jazzhörer oder Jazzliebhaber. Das sind meistens Männer, die so sehr selbstgenügsam, fast in meditativer Versenkung, bisschen traurig, aber auch sehr stoisch, ein bisschen autistisch, fast überkontrolliert leben. Man könnte sie fast ein bisschen Vogue nennen, also die so auf alles ganz aufmerksam sind und einfühlsam. Und das sind eben Menschen, die eher, ja, alteuropäisch sind, würde ich sagen. Also ein bisschen, ja, nicht nur zurückgezogen von der Welt, aber eben auch versunken in sich und in eine Kulturwelt, mit der sie gerne leben. Also bei dem Commendatore, diesem Vorgängerroman, war es ja auch ein alter Mann, der sich nur noch mit Bildern und Platten beschäftigt hat. Hier ist er auch ein absoluter Leser, dieser Einzelgänger. Also insofern passt dieses Analoge, glaube ich, ganz schön auch zum Soziophoben. Und dass die Helden älter werden, da haben Sie vollkommen recht. Also Sex spielt in diesem Roman überhaupt keine Rolle mehr und auch in den vorigen schon kaum noch. Und es ist schon so, dass diese Selbstgenügsamkeit dieser Männer oder Selbstlosigkeit, dass das auch so ein bisschen ja Altersweisheit oder Altersrückzug geprägtem ist.
Rückzugsromane gibt es in der japanischen Literatur viele, also zum Beispiel bei Yoko Ogawa gibt es das, bei Nana Yoshimoto, bei Sayaka Murata. Ist das für Sie auch ein Rückzugsroman, vielleicht sogar ein eskapistischer Roman der Murakami?
Ich würde sagen, das sind die Murakami-Romane alle. Also man spürt, würde ich schon sagen, dieses Eisschrank-Kühle der japanischen Gesellschaft. Auch diese absolute Vereinzelung, Vereinsamung, Familie spielt kaum noch eine Rolle. Pflichterfüllung steht an allererster Stelle. Man lebt auf sparsamsten Raum, mit sparsamsten Mitteln. Also dieses absolut runtergedimmte, runtergekühlte, das ist eigentlich schon die Grundtemperatur bei Murakami. Und interessanterweise ist das hier auch in beiden Welten so. Also sowohl in der sogenannten jenseitigen Welt, im Paralleluniversum, in der ummauerten Stadt, ist das Leben eigentlich traurig. Die Menschen dürfen sich dort nicht anblicken. Die gehen alle mit gesenkten Köpfen durch die Gegend. Man hat so das Gefühl, da scheint nie die Sonne. Da gibt es so gut wie keine Tiere. So ein paar Vögelchen flattern von außen mal rein. Es ist also eigentlich überhaupt keine schöne Welt. Die ist mindestens so kalt wie die Welt draußen, in der es auch eigentlich ständig schneit und man sich dann tief in die Keller begibt, und das sind dann immer Metaphern oder Symbole für das Innenleben, in denen dann ein warmer Ofen, so eine Uterus-Situation, in denen dann ein warmer Ofen brodelt, ist etwas, was auch in vielen Murakami-Romanen vorkommt, und auch hier wieder begegnet der Erzähler also diesem eigentlich schon toten Mentor und ehemaligen Bibliotheksleiter, dem begegnet er vor allen Dingen, wenn der sich als Geist nochmal inkorporiert, als Astralleib, wie es heißt, dann begegnet er ihm in diesem tiefsten Keller, und das kann man natürlich freudianisch lesen, in seinem tiefsten Inneren. Ja.
Es gibt wieder mal wahnsinnig viele Redundanzen in diesem Text. Für die ist Murakami ja bekannt oder vielleicht sogar gefürchtet. Ich habe mich schon oft in seinen Romanen darüber geärgert, aber ich finde tatsächlich in diesem Roman, der für mich ein sehr psychologisch vertiefter Roman ist, die Geschichte einiger Seelen auch erzählt, da wirkt dieses ewige Wiederholen von Informationen und Eindrücken wie ein meditatives Mantra. Also fast wie eine Textfläche, die mir als Leserin irgendwie Zeit schenkt. Wie blicken Sie auf diese vielen Redundanzen?
Ja, also man muss natürlich sich fragen, warum liest man das? Und das muss ich jetzt da an dieser Stelle einfach zugeben, nachdem ich mich am Anfang ein bisschen schwer getan habe, kriegt er einen wieder. Ja, irgendwie kriegt er einen wieder, und das ist, glaube ich, genau das, auf das Sie hier anspielen. Das ist dieser meditative Stil, der aber trotzdem von den letzten Fragen handelt. Also diese Kombination, dass er einerseits eben wirklich in diesem fast ehrgeizlosen, ich sag immer gern so frisch geduschten oder ganz niedrig tourigem Stil schreibt und andererseits Tote auferstehen lässt und die ganze Romantik nochmal auferstehen lässt, die Welt wieder verzaubern will und was nicht alles in freudsche Tiefen taucht. Diese Kombination aus absoluter Simplizität und Einfachheit und dann diesem großen Anspruch der Wiederverzauberung, das hat einen großen Sog. Und dann letztlich, ich glaube, sein eigentliches, ja, ich würde fast sagen, ja, Erfolgsgeheimnis oder das, was ihn dann doch so heutig macht, ist, dass er dieses Jenseits ja nicht aufmotzt und nicht irgendwie vielversprechend darstellt. Es ist nicht so, dass das das große Zauberparadies ist, also die Hymnen an die Nacht von Novalis. So ist das ja nicht, sondern es ist eigentlich so, dass seine Helden am Ende ganz gerne in die banale Alltagswelt zurückkommen, sich nochmal schütteln und dann eigentlich wieder am Herd stehen und sich Tee kochen und in ihr einfaches Leben zurücktauchen. Also diese ganzen Erzählungen sind nicht mit kitschigen Erlösungsversprechen verbunden, und ich glaube, das macht ihn so gegenwärtig. Man hat zwar irgendwie die Erinnerung, da war doch mal something bigger, da war doch irgendwie, gab es mal sowas wie Metaphysik, Versprechen, Jenseits, große romantische Träume. Aber nein, man kommt dann wieder in diese kleine Welt, in der man so kleinteilig funktioniert, zurück und ist eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, das ist sein wichtigstes Erfolgsrezept.
Würden Sie denn dann abschließend sagen, dass der Plan aufgegangen ist? Also diese Kurzgeschichte aus der ummauerten Welt, in der alte Träume gelesen werden, jetzt mit einem zweiten und auch wirklich sehr breit erzählten Erzählstrang aus der Provinzbibliothek Fukushima anzureichern, zu umfangen und zu verflechten. Ist das gelungen? Ist es ein richtig guter neuer Murakami?
Ja, es ist ein Murakami, den man so nach den ersten 200 Seiten, wir müssen sagen, es hat über 600 Seiten, ganz gerne liest. Ob das jetzt gelungen ist, ich halte diese ganzen Motive inzwischen für sehr austauschbar. Ich glaube, es ist jetzt völlig egal, ob es sich um eine ummauerte Stadt oder um irgendwelche Welten mit Einzelmännchen oder was auch immer handelt. Er braucht immer dieses Konstrukt des Paralleluniversums. Er braucht das Konstrukt der Träume und der Literatur. Und da macht er eigentlich immer wieder einen neuen Mix. Also er ist da im Grunde handwerklich ganz ordentlich. Er mixt wie einen guten Cocktail seine selben Versatzstücke immer wieder ein bisschen neu. Und das wird er sicher auch so weitermachen. Insofern ist der Roman ein typischer Murakami. Und ich würde sagen, er ist weder wesentlich besser noch wesentlich schlechter als die anderen. Wer ihn liebt, wird den Sound und wird die Motive hier wiederfinden und wird das sicherlich sehr gerne lesen.
Die Stadt und ihre ungewisse Mauer heißt der neue Roman von Haruki Murakami. Ursula Gräfe hat ihn wieder sehr flüssig aus dem Japanischen übersetzt. Das Buch liegt vor bei Dumont, das Hörbuch beim Hörverlag Hamburg. Mein Name ist Katharina Borchert und Sie hören SWR 2. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Radisch.
Ich danke auch.
Eben im Gespräch wurden sie schon genannt, die beiden japanischen Autorinnen Yoko Ogawa und die deutlich jüngere Sayaka Murata. Beide sind Bestseller-Autorinnen in Japan und sie sind auch bei uns sehr bekannt. Und sie haben auch etwas gemein, denn sie schreiben beide oft über Menschen, die sich zurückziehen, Fremdlinge auf dieser Erde. Manchmal aber gehen diese Figuren auch Beziehungen ein, eigenartige Beziehungen, die dann aber doch heilsam wirken. Sayaka Murata liebt Ogawas Bücher. Eines hat ihr besonders gut gefallen. Das verriet sie mir, als ich sie kürzlich bei einer Veranstaltung traf.
Ich bin Sayaka Murata, eine Schriftstellerin aus Tokio in Japan. Ich möchte gerne den Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel« von Yoko Ogawa empfehlen. Ich mag die Autorin sehr. Der Roman handelt von einem älteren Mann, dessen Gedächtnis immer nach 80 Minuten gelöscht wird, und von seiner Haushälterin und ihrem Sohn. Ich liebe den Schreibstil von Yoko Ogawa und die schöne Welt der Gefühle und der Sprache, die sie kreiert. Dieser Roman ist sehr warmherzig, aber auch traurig. Und es ist ein Roman, der mir die Schönheit der Mathematik näher gebracht hat. Denn in Mathe war ich als Kind gar nicht gut. Ich empfehle diesen Roman sehr gern.
Die Haushälterin und ihr kleiner Sohn. Im Haus des vergesslichen Professors. Sayaka Murata empfiehlt Yoko Ogawas Roman »Das Geheimnis der Eulerschen Formel«, aus dem Japanischen übersetzt von Sabine Mangold. Ursprünglich erschienen bei Liebeskind. Inzwischen gibt es aber auch eine Taschenbuchausgabe im Aufbauverlag. Im Dezember sprach ich mit Florian Illies über sein neues Buch über den Maler Caspar David Friedrich. Denn dieses Jahr wird Friedrichs 250. Geburtstag zelebriert, mit großen Ausstellungen und neuen Büchern. Eines davon hat Florian Illies geschrieben, Zauber der Stille. Wir haben das Gespräch in Stuttgart aufgezeichnet und kurz vor Weihnachten auch gesendet. Sie finden die Aufnahme natürlich auch online. Wir machen das ja regelmäßig, solche Aufnahmen, müssen die Veranstaltungsmitschnitte dann aber immer auf eine Sendestunde kürzen. So fiel eine Bildbeschreibung von Illies raus, bei der ich dachte, die nehme ich dann ins Lesenswertmagazin, weil sie so schön ist und das Bild so wichtig. Hören Sie Florian Illies über Caspar David Friedrichs Bild Mönch am Meer.
Der Mönch am Meer aus dem Jahre 1810 ist vermutlich Caspar David Friedrichs kühnstes, wildestes, trostlosestes und auf eine irritierende Weise doch auch trostspendendstes. Da weiß ich gar nicht, wie der Superlativ geht, aber brauchen wir Hilfe hier aus dem Literaturhaus. Also ein Bild, was trotz aller Verlorenheit dieses Mönches da am Meer dennoch auch Signale eines Verstandenfühlens aussendet. Dieses Bild entsteht 1810 und ist eigentlich ein heiteres Bild mit vielen Segelbooten. Im Lauf des Sommers wird es immer düsterer. Wir haben viele Berichte von Besuchern von Caspar David Friedrich, die ins Atelier gehen. Und am Anfang hat man das Gefühl, es ist eine heitere Landschaft einer üblichen Rückenfigur. Und dann die Boote kann man heute noch immer im Original ganz schemenhaft sehen, die dann übermalt werden. Und es wird immer düsterer und dunkler und dunkler und dunkler. Am 18. September 1810 besucht Goethe Friedrich in seinem Atelier und sieht dieses Bild und er kann nichts damit anfangen. Er schreibt, Friedrich geht auf einem irren Weg, wird er bald zu Friedrich sagen. Er hält ihn für krank, weil er so schwermütig ist, so melancholisch und weil er nicht das tut, was Goethe von der Kunst will, nämlich dass sie erfreut, dass sie einem den rechten Weg weist im Leben, dass sie einem Geschichten erzählt. All das verweigert Friedrich. Dieses Bild ist das Gegenteil von dem, was Goethe will, nämlich dass Kunst Antworten liefert. Dieses Bild ist eine einzige laute Frage. Was ist meine Rolle auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Werde ich gehört vom Himmel, von Gott? Warum stehe ich so außerhalb der Zivilisation? Was ist meine Aufgabe hier am Rande der Erde, direkt am Meer? Goethe schreibt in sein Tagebuch zwei Sätze, absolut ernüchternd. Er schreibt, zu Friedrich, ein offenes Meer, Punkt. Und dann im Tagebuch lesen wir die detaillierte Abfolge seines Abendessens. Ganz offensichtlich kann er hiermit überhaupt nichts anfangen. Das Bild kommt nach Berlin in die Akademieausstellung und wird verlacht. Es gibt Spottgedichte darüber. Clemens von Brentano und Achim von Arnim machen ein Spottgedicht, wo sie sagen, ach, das ist jetzt also die neue Erhabenheit. Ach, wir sollen jetzt ergriffen sein von diesem Mönch. Dieses Spottgedicht erscheint in Heinrich von Kleists Berliner Abendblättern. Und Heinrich von Kleist ist so empört über das, was diese großen Autoren dort schreiben, dass er selbst am nächsten Tag einen eigenen Text über dieses Bild schreibt. Das ist einer seiner größten, kühnsten Texte. Er schreibt, wenn man dieses Bild sieht, dann weiß man, dass die Welt vor uns nur noch wie eine Apokalypse daliegt. Und dann schreibt Kleist einen ganz unheimlichen Satz. Er schreibt, was dieses Bild in mir auslöst, das wage ich nicht auszusprechen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist deshalb so unheimlich, weil sich Heinrich von Kleist wenige Monate später erschießen wird, in einem Szenario, das dem Bild von Caspar David Friedrich 1:1 gleicht. Auf einem kleinen Sandhügel am kleinen Wannsee in Berlin unter dunklen, grauen, regnerischen Wolken. Vorsicht, die schwarze Fläche des Wannsees wird sich Kleist erschießen. Er sah sich also in diesem Bild in seiner Verlorenheit bestätigt, in der Ausweglosigkeit und hat dieses Bild, dieses offene Bild als die Verzweiflung eines Mönches gesehen, der sich Gott versprochen hat, aber der von Gott nicht mehr gehört wird. Am selben Tag kommt auch ein 15-Jähriger in diese Ausstellung in Berlin. Er geht missmutig durch die Ausstellungsräume und dann steht er vor diesem Bild. Und dann sagt der 15-Jährige zu seinem Vater, bitte kauf mir das. Dann sagt der Vater, nein, natürlich kaufe ich dir das nicht. Das ist ein schreckliches Bild. Da ist nichts drauf zu sehen, schwarz und grau. Und es ist so deprimierend, das kaufe ich nicht. Bitte kauf mir das. Na gut, dann kaufen wir das jetzt. Der Vater ist der preußische König, Friedrich Wilhelm III. Der konservativste König Europas kauft das innovativste Bild Europas, um seinen 15-jährigen Sohn zufriedenzustellen. Und warum möchte dieser pubertierende Knabe dieses Bild? Er hat 2 Monate zuvor seine Mutter verloren, die Königin Luise. Der war 2 Monate nicht aus seinem Schlafzimmer hinausgegangen. So sehr war er in Trauer versunken. Und er fühlt sich in seiner Trauer verstanden und, wie er sagt, getröstet in seiner Suche nach dem Sinn. Er fragte gerade nach dem Sinn seines Lebens, nach dem Sinn des Todes seiner Mutter. Und er sieht in diesem Bild etwas, was nur jemand, der gerade seine Mutter verloren hat, sehen kann. Denn Friedrich ist genau wie er Mutterseelenallein. Friedrich hat mit 3 Jahren seine Mutter verloren und es ist ein unglaublich schwermütiges Leben für ihn nach diesem Verlust der eigenen Mutter bei Friedrich. Und der 15-Jährige spürt hier etwas und dieses Bild wird von Tage an des Kaufs bis zu seinem Tod in seinem Schlafzimmer hängen und er wird immer sagen, dieses Bild gibt mir und gab mir vom ersten Moment an Trost und ich wusste, dass mein Zweifeln und meine Suche nach einem Sinn des Lebens hier in diesem Bild gespiegelt wird. Das also löst ein Bild im selben Oktober 1810 aus, bei Goethe, bei Gleis, bei Friedrich Wilhelm IV., wie er später als König heißen wird. Und das erzählt für mich, welche ungeheure Kraft in dieser Kunst steht, auch welch unheimliches Spektrum an Gefühlen sie auslösen kann zwischen Bestätigung der Verzweiflung, Achselzucken bei Goethe und ein großes Gefühl der Geborgenheit in einem gemeinsamen Blick oder einem gemeinsamen Fragen und Hadern. Und deshalb glaube ich wirklich, dass dieses Bild so ein Ausnahmebild ist, weil auch heute, wenn man es sieht in Berlin in der Alten Nationalgalerie, man sieht immer wieder die Menschen, die davor stehen und die da merken, dass es hier um die ganz großen Fragen des Lebens von Friedrich geht. Und man kann nicht anders, als wenn man sich's anguckt, sich auch die großen Fragen über sich selbst zu stellen und anzufangen, darüber nachzudenken. Als ich jetzt vor 3 Tagen davor stand, merkte ich etwas sehr Schönes. Eigentlich geht oben gerade der Himmel wieder auf. Eigentlich blitzt da bereits das Hellblau auf. Nur der Mönch unten, der ist so mit sich beschäftigt, der hat das noch gar nicht mitgekriegt, dass da oben eventuell ihm doch jemand antworten möchte. Also man kann dieses Bild auf 100 verschiedene Weisen lesen. Und es erzählt für mich sehr viel von der großen, einzigartigen Kraft, die diese Kunst ausstrahlt.
Der Autor und Kunsthistoriker Florian Illies über das Bild »Der Mönch am Meer«. Der Mönch am Meer, eines der berühmtesten Bilder von Caspar David Friedrich, kleiner Mönch vor riesigem dunklen Meer, darüber ein bewegter, bewölkter Himmel, kleiner Mensch in großer Landschaft. So malte Friedrich seine Figuren oft. Deshalb findet man den Mönch dieses Jahr auch auf einigen Covern neuer Bücher. Denn 2024 wird Friedrichs 250. Geburtstag gefeiert. Konkret ist der erst am 5. September, aber die Huldigungen sind schon jetzt in vollem Gange. Eine große Caspar-David-Friedrich-Ausstellung ist augenblicklich in Hamburg zu sehen, danach in Berlin, später in Dresden und auch in einigen anderen Städten. Und es gibt neue Bücher über den großen Landschaftsmaler. Am erfolgreichsten ist gerade sicherlich das fröhlich-anekdotische, sehr szenische und breit recherchierte Buch »Zauber der Stille« von Florian Illies. Das haben wir auf SWR 2 schon vorgestellt. Und auch ein Gespräch mit dem Autor geführt. Man findet es auf unserer Website. Aber es gibt auch neue Friedrich-Bücher von Eberhard Rathgeb und von Boris Brauchitsch. Und über diese beiden Bücher möchte ich kurz sprechen und hole daher ein wenig aus. Zunächst ist da der Band »Maler Friedrich« von Eberhard Rathgeb, maximal weit entfernt von Illies sehr szenischem, auch mal krachend komischem Erzählen. Rathgebs Buch bettet Friedrich stark ein in die geistesgeschichtlichen Strömungen seiner Zeit, Goethe und Kant, Fichte und Hegel, was ich gut finde, denn das fehlte mir bei Elias. Rathgeb zeigt auch ein tiefes Verständnis für Friedrichs protestantische Herkunft. Maler Friedrich, das ist eine essayistische Betrachtung seines Lebens, grob chronologisch geordnet, nicht so sehr mittendrin im Geschehen, sondern eher eine Draufschau auf Bilder und Bücher und Briefe aus dem Heute. Dabei ist Rathgeb sehr solidarisch mit Friedrich, manchmal etwas grantig, wenn ihm einer was will, Tendenz, viel Reflexion, die sich oft aber auch ein bisschen um sich selbst windet, was mir zu viel wurde. Auch wenn ich den philosophischen Ansatz grundsätzlich gut finde, Maler Friedrich heißt Eberhard Rathgebs Buch. Also Elias hier, Rathgeb da und genau in der Mitte zwischen diesen beiden Boris von Brauchitsch mit seiner Caspar-David-Friedrich-Biografie, finde ich zumindest mittig. Von Brauchitsch hat, wie die anderen auch, hervorragend recherchiert, klingt auf entspannte Weise souverän und hat auch einen guten Blick für das Anfertigen der Bilder, also ihre Materialität. Sein Buch ist sicherlich das am deutlichsten chronologische von den dreien, ist aber ja auch als Biografie gekennzeichnet. Einen weiten, auch politisch weiten Horizont hat Brauchitsch und er schaut sich auf den letzten 20 Seiten dann auch noch an, wie die Malerei des 20. Jahrhunderts Friedrich rezipierte und auch zitierte. Ein bisschen anders also als Elias, der in Zauber der Stille die Spur von Friedrichs eigenen Werken im 20. und 21. Jahrhundert weiterverfolgt. Besonders interessant bei von Brauchitsch, wie Friedrichs Motive bis heute in Foto und Film zitiert werden. Sein Buch ist als einziges angereichert mit wirklich vielen Bildern, die auch im Kleinformat noch prächtig sind. Also drei sehr unterschiedliche Bücher über ein und denselben Maler. Klug sind sie alle drei. Zauber der Stille von Florian Elias ist dabei sicherlich das unterhaltsamste. Auf schöne Weise unverkrampft, fast kumpelhaft für Fortgeschrittene, aber eben schönerweise auch unbedingt für Anfänger, erschienen im Fischer Verlag. Maler Friedrich von Eberhard Rathgeb, Bärenberg Verlag, ist das komplexeste, ein Buch, für das Landschaft nicht nur etwas mit Gebirgen und Gewächsen zu tun hat, sondern auch mit deutscher Geistesgeschichte. Kant und Romantik und Einzelgänger Friedrich mittendrin. Ein Buch sicherlich vor allem für Fortgeschrittene. Und schließlich Caspar David Friedrich Biografie aus dem Inselverlag von Boris von Brauchitsch. Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen, fein erzählt, tiefgründig und zudem versehen mit zeitgeschichtlichen Exkursen und vielen Bildern. Ich mag alle drei Bücher, aber das von Boris von Brauchitsch ist mit kleinem Vorsprung mein persönlicher Favorit. Januar 2024, das Caspar David Friedrich Jahr, ist eröffnet. Zeruya Shalev ist wahrscheinlich die bekannteste israelische Autorin. Man denke nur an den immensen Erfolg ihres Romans Liebesleben, der dann auch noch verfilmt wurde von Maria Schrader. Und danach die Romane Mann und Frau und Späte Familie, die sich zu einer Liebes- und Beziehungstrilogie zusammentaten. Jetzt wurde ganz frisch ein neuer Roman von Zeruya Shalev ins Deutsche übersetzt, der eigentlich aber ein alter ist, nämlich ihr allererster. Auf Hebräisch bereits 1993 erschienen. Damals wurde Shalev von der israelischen Literaturkritik ordentlich runtergemacht für dieses wilde Debüt. Heute aber wird der Roman als assoziationsreiches Ereignis gefeiert. Nicht ich, heißt er. Ulrich Rüdenauer hat den Roman kritisch gelesen.
Wenn Träume oder traumartige Fantasien erzählt werden, hat das für die Zuhörenden oft etwas Irritierendes. Man wird hineingezogen in einen irrationalen Privatkosmos, mit schlingernden Wendungen konfrontiert, erzählerischen Sprüngen, die kaum nachzuvollziehen sind. Womit wir bei Seruya Shalevs neuem Roman wären, der in Wahrheit ein alter ist. Nicht ich war ihr Debüt und erschien in Israel bereits 1993, bevor die Autorin im Jahr 2000 mit Liebesleben weltweit, aber besonders hierzulande sehr bekannt wurde. In einem für ihre deutschen Leserinnen und Leser geschriebenen Vorwort erzählt Shalev, wie es zu diesem Prosa-Debüt kam. 1991 saß sie an einem warmen Dezembermorgen in einem Café, verabredet mit einem Schriftsteller, dessen neues Buch sie seinerzeit als Verlagsmitarbeiterin betreute. Der aber verspätete sich.
Und so drehte ich, während ich auf meinen Autor wartete, die erste Seite seines Manuskripts um und beschrieb die leere Rückseite. Ich nahm an, es würde ein Gedicht, denn ich schrieb damals hauptsächlich Lyrik. Doch zu meiner Überraschung zogen sich die Zeilen immer mehr in die Länge. Der Autor erschien mit einer Stunde Verspätung zu unserer Lektoratsbesprechung und da hatte ich bereits 10 beschriebene Seiten. Nicht nur beschriebene, sondern brennende Seiten. Als ich sie am Ende des Tages wieder las, erschrak ich. Das war so anders als die Gedichte, die ich damals schrieb.
Was sie damals mit Erstaunen las und was wir jetzt mit 30 Jahren Verspätung in der flüssigen Übersetzung von Anne Birkenhauer lesen können, sind Traum- oder besser Albtraumsequenzen, die sich aus bestimmten Konstellationen und Konflikten und Ängsten zusammensetzen. Es wirkt wirklich so, als sei das in einem einzigen langen Rausch geschrieben, ohne kompositorische Linie, ohne klare Konturen, ohne eine kenntlich gemachte Erzählerin. Wir begleiten eine Frau, die offensichtlich ihren Mann verlässt, einen Liebhaber hat und einem Ex-Liebhaber nachtrauert oder nachsinnt. Eine Frau, die von ihrem Kind getrennt wird, die ihre zurückgelassene oder entführte Tochter vermisst und verzweifelt sucht und sich zugleich immer weiter von ihr entfernt. Eine Frau, die an der Beziehung zu ihren Eltern leidet, vor allem an der Mutter. Die redet die Tochter immer mit anderem, aber nie mit ihrem richtigen Namen an, als hätte die Erzählerin keine Identität und sei keiner innigen Nähe wert. Vertrauensverluste und Trennungsängste, Misstrauen und Sehnsucht, Liebesschmerz und Begehren, Freiheitsdrang und Rollenzuschreibungen, Intimität und Distanz, das sind die zwischen den Zeilen aufscheinenden Zustände und Lebensthemen, um die die Erzählerin kreist. Und sie dreht sich dabei so schnell und unaufhörlich, dass es einem beim Lesen schwindelig wird. Es ist nicht recht zu sagen, ob dieser Frau der Verstand entgleitet oder ob diese sprachlich verschrobene Weltwahrnehmung lediglich eine überspitzt detaillierte Übersetzung ihres Seelenlebens ist und einer israelischen Realität, die von der Vergangenheit und der Terrorbedrohung der Gegenwart, von Traumata und sehr begründeten Ängsten geprägt ist.
Der Körper des Geliebten ist mit Kies gefüllt und wenn er geht, hört man den Kies knirschen. Das Mädchen ist mit Honig und Milch gefüllt und von süßer Asche überzogen. Und mein Körper besteht aus klebrigem Pappmaché und zerplatzten Luftballons. Sie müssen mir zustimmen, dass all diese verschiedenen Materialien eine Mischung ergeben, die absolut unzumutbar ist.
Halbwegs realistische Beschreibungen lösen sich unvermittelt in groteske Situationen auf. Assoziationen treiben die Erzählung voran. Die Bilder, die Shalev für den Zustand der Verwirrung und Verlorenheit ihrer aus der Ehe geflohenen Protagonistin findet, sind mitunter rätselhaft. Da ist die Rede von sommerlichem Schnee, ein scheinheiliger Heiler nimmt Operationen vor, der Protagonistin gehen nach und nach die Haare aus. Manche Passagen aber lassen an nüchterner Klarheit kaum zu wünschen übrig.
Nachdem wir uns höflichst verabschiedet hatten, wusste ich, ab jetzt würde ich niemanden mehr anrufen, nie mehr lachen, nicht mehr flüstern. Ich wusste, ich war schon hart und spitzig. Ich würde nie mehr liebbar sein.
Das Unbewusste sei wie eine Sprache strukturiert, sagte der französische Psychiater und Analytiker Jacques Lacan. Was freilich heißt, dass das Unbewusste Regeln gehorcht, sich entziffern lässt. Traumerzählungen ermöglichen eine immense Freiheit, stilistisch und inhaltlich. – Die Logik ist außer Kraft gesetzt, beziehungsweise es existiert eine eigene, höchst idiosynkratische Logik. Und das schafft auch eine Privatmythologie. Bei Chalef lassen sich durchaus wiederkehrende Motive finden, Traumata, bestimmte Themen. Und dennoch hat ihr Verfahren auch etwas Unbefriedigendes, weil eben vieles sehr willkürlich wirkt, unausgegoren, traumhaft, unvollendet. Ihre sprachlichen Einfälle sind originell, aber manchmal auch schwülstig und nicht selten fühlt man sich ausgeschlossen. So bleibt nach der Lektüre ein zwiespältiges Gefühl. Nicht ich kann man als notwendigen, entfesselnden Schritt hin zu Chalefs späteren Romanen lesen, als ein formales Experiment, das in seiner Konsequenz womöglich gescheitert, langfristig aber den Übergang von der Lyrik zur Prosa möglich gemacht hat. Chalef kommentiert es 30 Jahre später so.
Die Erzählerin war nicht ich, aber sie schrie aus mir heraus in einem wilden und gnadenlosen Monolog, eine Art Seelenstrip oder Stand-up-Tragödie. Mal klagend, mal anklagend, mal Liebe erflehend, mal ihre Geliebten verhöhnend, voller Ungereimtheiten.
Kurz, ein aufschlussreiches, gewagtes, angestrengtes, ja nervig aufgeregtes Debüt, das am ehesten jene Leserinnen und Leser interessieren dürfte, die Chalefs weiteres Werk bereits kennen und schätzen.
Ulrich Rüdenauer besprach Nicht ich von Tseruja Chalef, aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer, erschienen im Berlin Verlag. In 2 Wochen kommt die Autorin übrigens auf Lesereise nach Deutschland. Am 2. Februar liest sie in Stuttgart und danach auch in St. Gallen, Basel und in Zürich. Eine Stunde gute Bücher, eine Stunde lesenswert Magazin. Geht langsam zu Ende. Heute besprachen wir, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, den neuen Roman von Bodo Kirchhoff, erschienen bei DTV. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer von Haruki Murakami, als Buch erschienen bei Dumont, als Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Sayaka Murata empfahl Das Geheimnis der Eulerschen Formel von Yoko Ogawa, Liebeskind Verlag. Wir schauten uns neue Bücher über Caspar David Friedrich an, von Eberhard Rathgeb und von Boris von Brauchitsch aus den Verlagen Bärenberg und Insel. Und wir lasen zum Schluss Nicht ich von Tseruja Chalef, Berlin Verlag. Kann man alles kaufen, kriegt man aber natürlich auch in der Bibliothek. Die Musik machte heute der Gitarrist Walter Abt mit seinem Ensemble. Argentine Tangos and Klezmer heißt das Album, das in dieser Sendung zu hören war. Jetzt ist es gleich 18 Uhr und wir senden die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Mein Verschwinden in Providence nach dem gleichnamigen Erzählband von Alfred Andersch. Eine Produktion von 1984, 40 Jahre alt. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress. Am Mikrofon war Katharina Borchardt.